Seid ihr alle mit Getränken versorgt?
Ich bin versorgt. Ich habe hier wie immer Kaffee, Wasser.
Maggie, dir kann ich leider keinen Kaffee anbieten. Das wird schwierig.
Und dabei ist der so gut. Aber ich habe mir einen hier im Hotel in Unterföhring habe ich mir einen mitgenommen. Also alles wunderbar.
Ein Haarfall.
Ein Haarfall, ganz genau. Und wie du gesehen hast, Yannick, ich habe es ja schon stolz gepostet eben. Ich war schon unterwegs am Kanal laufen, also du wärst zufrieden mit mir.
Ich habe nicht alles gesehen, was du gepostet hast, aber ich habe gesehen, du warst am Samstagabend beim Octagon.
Ja.
In der Längstes Arena.
Mein RTL.
Cagefight. Ein Käfig voller Narren. Ist das was? Ich habe das im Fernsehen mir angeguckt. Ich finde es dann, mir ist es dann ein bisschen zu brutal, wenn die sich da blutig schlagen. Die ganze Matte ist schon rot von den ganzen Kämpfen.
Also ich verstehe, was du meinst. Es war, die Halle war voll, Atmosphäre war auch gut. Ich habe ja früher Boxen moderiert. Ich bin, also Boxen mag ich wirklich, weil das hat ja was, auch was mit Intelligenz und Mut und Kampfvermögen zu tun. Es ist schon eine Spur krasser, definitiv. Deshalb verstehe ich, was du meinst. Auf der anderen Seite, was das für Athleten sind, also 3x5 Minuten, mein lieber Gesangverein, das ist schon, wie das an die Power geht. Puh. Das Ende war natürlich etwas abrupt, würde ich mal sagen.
Vor allem hinten raus in dem letzten Kampf von dem Eckerlin, heißt glaube ich ja der, ne?
Das meine ich ja.
Die sind auch um die 40 auch schon gewesen, die Kämpfer, ne? Also das
der
auch in
ist
dem 38, Alter.
38, glaube ich, ja, genau.
Oder so, ja.
Und da muss man dann schon sagen, also wenn du jetzt so Ende 30 bist, also älter als ihr alle drei am Tisch da, dann...
Nein, Vorsicht, Veggie. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, hier sitzt ein 38-Jähriger. Fast 38-Jähriger.
Fabi, ich habe dich gesehen auf dem Platz, ich habe dich gesehen im Bielefelder Nachtleben, du bist alles, nur kein 38.
Aber ohne T-Shirt hast du mich noch nicht gesehen. Also.
Aber guckst du Cagefight, also MMA und so?
Nein, da bin ich wirklich ganz verloren. Da finde ich mich nicht wieder. Und dafür kommt auch viel zu viel Fußball am Wochenende, als dass ich mir sowas dann angucke.
Und Janik guckt ja eher das Fame-Fighting.
Ja, sowas Asoziales schaue ich mir nicht an. Ich schaue eher Fame-Fighting an.
Das war ein Essen am Wochenende.
Ja, auch schön, ja. Das, Filip Pavlovic hat gekämpft gegen Can Kaplan.
Ja, und was Rot-Weiß-Essen damit zu tun hat,
das verraten wir in der nächsten Folge.
Das verraten wir später vielleicht noch. In der möglicherweise besten Folge aller Zeiten, Fragezeichen?
Ja, leider ohne Strassi. Achso, jetzt habe ich den Einsatz verpasst, ne? Gut. Dann drück drauf.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 88 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, heute live aus dem Medienzentrum in Efferen. Wir sind zu dritt am Tisch, einer ist zugeschaltet. Wir haben schon gehört, dass Christian Straßburger, dass Strassi nicht mit dabei ist, aber alle anderen sind dafür umso heißer auf diese Folge. Zum Beispiel derjenige, der ist wie Franz Beckenbauer damals 2006 gefühlt bei jedem Spiel im Stadion mit dabei. Der Libero und die Libido von 4:3, Thomas Wagner.
Das wird ja immer doller.
Und der nächste ist die Schaltzentrale von 4:3, der Output-Ausputzer. Yannick Barkic.
Wunderschönen guten Morgen.
Und dann haben wir noch einen echten Neuner heute mit am Tisch. Einer, der den Schwall hier auch mal festmachen kann. Er sitzt da, wo ein Mittelstürmer sitzen muss. Fabian Kloß.
Guten Morgen, freue mich sehr.
Guten Morgen um 11 Uhr. Das sagt alles aus. Ich weiß, dass du schon sehr früh aufgestanden bist.
Ja, danke.
Tobi, da bist du unser Sportdirektor. Du hast die ganzen Fäden in der Hand. Wunderbar.
Ja, und da sind wir auch schon beim heißesten Thema. Sportdirektor, Sportdirektoren entlassen Leute. Und das ist die Breaking News, die uns hier natürlich den ganzen Morgen schon beschäftigt, dass Alemannia Aachen sich von Trainer Benedetto Muzzicato getrennt hat. Und das hat ja alles durcheinander geworfen. Die Folge war nämlich eigentlich mit Benedetto Muzzicato geplant. Er sollte eigentlich unser Schaltgast sein. Und dann kam heute Morgen die Breaking News. Jetzt ist er natürlich nicht mehr unser Gast.
Ja, also, leider nicht. Das war alles vorbereitet.
Können wir auch nachvollziehen, dass er sich jetzt hier nicht zur Verfügung stellt. Aber möglicherweise kriegen wir noch einen Anruf von Aachens Sportchef Rashid Azouzi. Das wussten die nicht so genau, ob sie es schaffen.
Zumindest ist es angefragt, die Option besteht. Aachen weiß Bescheid und wenn er Zeit und Lust hat, kann er hier jederzeit reinschneien und uns ein paar Fragen beantworten zu der ganzen Geschichte.
Aber dann können wir ja schon mal darüber sprechen, über diese Nachricht aus Aachen, die natürlich eine katastrophale Bilanz in den letzten Spielen hingelegt haben. Von den letzten 7 Spielen haben sie, glaube ich, 5 verloren. Die Heimbilanz ist katastrophal. Das, was Aachen immer so stark gemacht hat. Ist es für euch dann jetzt keine Überraschung?
Also als erstes Mal finde ich es total schade, weil ich den Typ Benedetto Muzzicato sehr mag. Ich finde, das ist so einer der letzten echten Romantiker im Fußball. Der hat so eine Idee, an der hält er fest. Das ist ein smarter Typ. Interviews mit ihm sind nie von der Stange. Also von daher habe ich mich immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er ein Trainer ist, der, also er hat ja so, er kommt ja aus der Nähe von Bremen, hat ja da Erfolge gefeiert, dann war er ja spektakulär bei Viktoria Berlin, ist damals in der Abbruchsaison aufgestiegen nach 11 Siegen aus 11 Spielen. Und in der dritten Liga haben sie ja dann auch alles aufgemischt und plötzlich fingen sie an zu verlieren und er konnte diesen Trend nicht mehr aufhalten. Da ist er aber kurz vor der Abstiegszone entlassen worden. Ich glaube, man hat ja in Aachen bewusst einen Gegenentwurf zu Heiner Backhaus gewählt, der die Mannschaft im Zweikampfverhalten, Mann gegen Mann, Pressing über den ganzen Platz, vielleicht auch körperlich so ein bisschen an ihre Grenzen geführt hat. Ein ganz anderer Trainer, der da hinkommt, eigentlich nur Verletzte hat und auch erst peu à peu die Spieler bekommt für seine Idee. Ganz schwierige Voraussetzung. Ich glaube, er war aber auch nicht bereit, jetzt alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, ich muss erstmal pragmatisch Punkte sammeln. Vor allen Dingen musst du in Aachen zu Hause Punkte sammeln, damit du das Publikum auch hinter dich bekommst. Und für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Wir waren bei diesem Spiel, Janik, ich glaube, wir waren zusammen da, Essen gegen Aachen. Was für ein geiles Fußballspiel, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt das Erweckungserlebnis für die Alemannia. Du kriegst auch die 3 neuen Spieler dazu. Und in der Folge hast du trotzdem nicht gepunktet. Du kriegst immer ganz spät die Gegentore. Hat natürlich auch sicherlich was mit der schwierigen, durchwachsenen, von Verletzungen durchseuchten Vorbereitung zu tun. Aber wenn du jetzt als Sportchef kommst und sagst, das ist noch nicht mal der Trainer, den ich eingestellt habe, dann versteht man, glaube ich, schon, wie das Ganze zustande kommt. Ich persönlich finde es sehr schade, hätte mir mehr Zeit für ihn gewünscht, kann aber jetzt auch nicht sagen, dass ich sage, das ist eine Trainerentlassung aus der Kategorie, verstehe ich überhaupt nicht.
Ich glaube, die Voraussetzungen waren einfach katastrophal für Muzzicato. Also er kam ja erst verspätet, beziehungsweise die Mannschaft wurde ja erst für Heiner Backhaus zusammengestellt und dann wurde er verpflichtet von Erdal Çelik. Ich glaube, Rashid Assouzi war gar nicht so involviert in diese ganze Trainerfindungsgeschichte. Und dann hast du einen Trainer, der eine Mannschaft trainieren soll, die gar nicht für ihn zusammengestellt ist. Und du hast einen, ich glaube, Sportvorstand ist ja dann Rashid Assouzi. Du hast einen Chef hinter dir, der dich gar nicht geholt hat. Und dann hast du dieses Problem mit den Heimspielen, was dich ja total erdrückt, wenn du 5 Niederlagen hast aus den ersten 6 Heimspielen. Und das ist schon alles ganz, ganz ungesund gewesen. Also ich bin auch bei Veggie, ich mag Muzzicato total, weil er so ein bunter Vogel ist, der bringt irgendwie in diese graue Liga so ein bisschen Leben rein. Wir sprechen immer über Typen, ich finde diesen Begriff so abgedroschen, aber irgendwie ist er so eine Art Trainertyp, den man nicht so häufig findet. Ja, und jetzt, und da war ich sehr überrascht, nach dem Spiel gegen Ingolstadt, die Aussagen von ihm selber, dass er so nicht an sich selber zweifelt, sondern er hat immer gesagt, dass es anscheinend einen anderen Impuls braucht oder sowas.
Ja, wir können es aus dem anderen, genau. Fabi, bevor du auch noch was dazu sagst, lass uns mal wirklich mal hören, ob man das daraus lesen kann, dass Muzzicato sich im Prinzip selbst entlassen hat. Das hat er gesagt bei uns am Mikrofon nach dem Spiel gegen Ingolstadt.
Wie bekommt man das raus aus den Spielern, die dann vorne den Ball auch in Zukunft in den nächsten Spielen haben werden?
Schwierig. Also da kannst du über Wiederholungen im Training kommen, aber am Ende ist es manchmal eben halt auch ein neuer Impuls, der gebraucht wird. Ich bin kein Freund davon, jetzt alles zu hinterfragen, was das System angeht oder was die Spielidee angeht, weil ich glaube, dass auch wir heute wieder mehr als gleichwertig waren. So. Aber es am Ende nicht reicht für die dritte Liga, wenn du nicht konsequent bist, hinten wie vorne.
Also im Grunde genommen entlässt er sich ja dann gerade selber.
Wenn er von einem neuen Impuls spricht.
Genau, ja, mit dieser Aussage.
Ich glaube, er hat sich einfach sehr, sehr unglücklich ausgedrückt. Ich glaube schon, dass er in dem Moment meinte, dass er gerne einen neuen Impuls setzen möchte mit seiner Mannschaft zusammen, weil ich schon denke, dass Alemannia Aachen vom Kader her eine gute Truppe zusammen hat. Und wer in diesem Stadion schon mal war, wer so ein Heimspiel von Alemannia Aachen in den letzten Monaten erleben durfte, der weiß, dass da auch eine krasse Wucht sich entwickeln kann, aber sie müssen halt einfach zu Hause punkten. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, also Veggie hat es schon richtig gesagt, das ist jetzt keine Trainerentlassung, die komplett aus dem Nichts kommt und die man nicht nachvollziehen kann. Letztendlich ist es schade für ihn als Trainer, weil es trifft ihn als Person dann, aber Vereine sind immer größer als Einzelschicksale. Und ich glaube, in Aachen ist man einfach sehr auf der Hut, dass man weiß, ey, die Liga, wenn man sich die Tabelle anguckt, die Liga ist brutal eng, auch dieses Jahr wieder. Und man möchte da nicht an den Punkt kommen, wo man irgendwann zu viel Abstand hat und irgendwas hinterherlaufen muss.
Aber man merkt auch da wieder, von wie vielen Faktoren so eine Trainerentlassung auch abhängig ist und wie wenig er vielleicht auch dazu kann, weil dieses Spiel gegen Ingolstadt musst du nicht verlieren oder haben sie ja nicht hochverdient verloren. Mit ein bisschen Glück geht es dann 0-0 aus und sie hatten selber auch die Chancen, das Ding mit 1-0 zu ziehen und dieser Sonntagsschuss dann am Ende da für Ingolstadt, so, der geht auch nur in einem von 10 Fällen rein. Und wenn das Spiel nicht verloren geht, dann wird er eben nicht entlassen wahrscheinlich. Also ne, das ist dann eben aber auch, ich meine, das gehört auch zum Geschäft dazu, dass man eben nicht alles selber in der eigenen Hand hat.
Ich glaube aber auch, er ist ja so ein Typ, er hat immer mal gesagt, trust the process, also das, was Nuri Sahin immer gesagt hat beim BVB. Ich finde, der ist nicht abgerückt von seiner Philosophie. Und ich glaube, als guter Trainer musst du auch mal erkennen, ah, ich kriege hier gerade nicht das durch, was ich spielen lassen möchte, mit der Situation, mit dem Kader, mit allem drumherum. Du musst dich auch manchmal ein Stück weit der Situation anpassen und verändern, um dann wieder auf deinen Weg zurückzukommen. Und ich weiß nicht, und das wäre eine interessante Frage gewesen an ihn oder auch an Asusi vielleicht gleich, ob er dazu bereit gewesen wäre, diesen Weg auch mal zu verlassen.
Aber manchmal geht es ja gar nicht darum, ob der Trainer dazu bereit ist oder nicht. Ich denke schon, dass du als Trainer immer ein Stück weit offen sein musst für Veränderungen, auch deiner eigenen Taktik, deiner eigenen Herangehensweise. Ich glaube auch, dass er das gewesen wäre. Aber wenn wir jetzt noch mal ein paar Monate zurückdenken, Arminia Bielefeld, na klar nehme ich das Beispiel, weil die sehr lange, Michael Mutzel hat sehr lange auf Mitch Kniart gesetzt und hat Mitch die Zeit gegeben, das Ganze zu entwickeln. Aber Michael Mutzel hat auch Mitch Kniart bewusst geholt und hat mit Mitch zusammen die Spieler geholt, die dann den Kader ausgemacht haben. Und du hast es ja eben gesagt, das ist bei Alemannia Aachen halt überhaupt nicht der Fall gewesen. Von daher ist da vielleicht dann eine ganz andere Rückendeckung, man spürt das schon als Trainer und als Mensch, wie die Personen einem gegenübertreten innerhalb des Vereins.
Das Arminia-Band fehlte sozusagen bei Asusi und Muzikar.
Aber man darf, glaube ich, aber auch festhalten, wenn ich mir gerade, ich habe es mir ja angeschaut, die Aufstellung vom Wochenende, die sie hatten, und das ist ja schon mit Olschowski, dann hast du im Mittelfeld vor allen Dingen mit Wiebe, mit Bahn, Strujic, der eine klasse Saison letztes Jahr gespielt hat, Gindorf, Schröers, Vorn, Castelle, das ist ja jetzt keine schlechte Mannschaft, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und natürlich ist das Ganze erschwert, dass Spieler erst später zukamen. Wir haben über die Verletzten gesprochen, keine Intensität im Training, deshalb wahrscheinlich auch so spät die Last-Minute-Tore. Fabi hat gerade was richtig gesagt. Ich denke, dass in Aachen eine brutale Angst herrscht, diese dritte Liga wieder verlassen zu müssen. Und wenn du als neuer Trainer kommst mit neuen Ideen, und natürlich ist es richtig, man muss sich auch anpassen, und die greifen einfach aus welchen Gründen auch immer nicht, und das Faustpfand in Aachen ist die Heimstärke, dann ist das so eine Mischung, dass ich gar nicht mehr wüsste, ob wenn Muzzicato sich jetzt umstellen würde und würde sagen, wir spielen jetzt hier wie letztes Jahr einfach Ball nach vorne und jeden Zweikampf, ob das dann noch was nützen würde. Ich glaube, in der Situation war jetzt alles so ziemlich verfahren, dass man das schon nachvollziehen kann.
Ich finde das hochinteressant, als du gerade die Mannschaftsteile durchgegangen bist. Hast du Olschowski angesprochen, bist dann aber weiter ins Mittelfeld gesprungen und hast die Offensive erwähnt.
Stimmt,
und hast nämlich die Defensive rausgelassen. Und ich glaube, das ist so ein richtig großer Knackpunkt bei Alemannia Aachen. Das hat sie in der vergangenen Saison richtig stark gemacht. Die hatten eine brutal starke, eingespielte Defensive. In dieser Dreierkettenformation haben sie hinten gespielt. Und das ist ja im Prinzip komplett aufgesprengt worden. Und jetzt fehlten Mieke Hanratz noch seit Monaten mit einem Muskelbündelriss. Andere sind weg. Das heißt, die Abwehr muss sich am meisten neu formieren. Und das hat offenbar bisher noch nicht so geklappt, wie man sich das erhofft hatte.
Ich wollte denen übrigens nicht die Qualität absprechen, diesen Spielern in der Abwehr, aber du hast schon recht, ich habe sie nicht genannt, weil es keine etablierten, erfahrenen Drittligaspieler sind.
Nein, und nach vorne hin muss ich dir auch absolut recht geben, vom Kader her, auch jetzt wie gesagt mit den neuen Spielern, ne, Schröers und Gindorf und so, haben die eine Qualität, die für die dritte Liga reichen muss.
Was noch überraschend ist, ist ja, dass nicht nur Muzzicato entlassen worden ist, sondern auch Erdal Çelik. Jetzt wirkt es von außen so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Veggie, aber dass Asusi, der ja im Sommer erst nachgerückt kam, jetzt den Moment abgewartet hat, hier mal ganz, ganz reinen Tisch zu machen für sich und gesagt hat, okay, jetzt übernehme ich hier mal das Ruder, ich habe hier die Nachverpflichtung gemacht, jetzt hole ich mir meinen neuen Trainer, jetzt hole ich mir vielleicht noch einen Sportdirektor und jetzt wird meine Philosophie hier aufgezogen. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass Aachen insgesamt in allen Entwicklungen in dieser Saison 2 bis 3 Wochen zu spät dran ist. Backhaus stellt eine Mannschaft zusammen, geht dann nach Braunschweig, dann suchst du einen neuen Trainer. Dann ist die Frage, wer ist denn überhaupt hierfür verantwortlich? Çelik macht die Einkäufe, wildert auch so ein bisschen in der Liga rum. Wobei ich Celik schon irgendwie also als Typ, so als heißblütigen Typ gesehen habe, der irgendwie schon auch ganz gut zu Alemannia passt. Und dann kommt Assusi ganz spät, da läuft die Saison schon. Und jetzt ist halt die Frage, ob du einfach aus seiner Sicht einen radikalen Schnitt machst und sagst jetzt, ich hole nur Leute, denen ich auch vertraue. Weil jetzt geht's ja langsam ums große Ganze. Wir haben 11 Spieltage gespielt und du hast nur 10 Punkte. Also eigentlich müsstest du sagen, egal wie, die Saison einfach durchbekommen. Und dann kannst du eventuell das Ganze nach deinem Gusto ausrichten. Aber Fabi, wie siehst du das denn eigentlich als Mannschaft? Du sitzt jetzt in der Kabine und denkst, okay, all die, die mich mal geholt haben, sind alle jetzt weg. Und jetzt kommt Assusi, der hat einen guten Namen durch seine Arbeit in Fürth. St. Pauli, Düsseldorf war so lala. Sagst du dann, oh, der wird es jetzt schon richten? Oder denkst du jetzt gerade als Spieler, boah, wo bin ich denn gerade hier gelandet?
Kommt immer auf den Spieler drauf an und wie viele Spielminuten der Spieler in den letzten Wochen gesammelt hat. Ne? Also erstmal muss man sagen, wenn man das... Ich kenne Rashid Assusi ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, Veggie, wenn du Rashid Assusi in deinen Verein holst, dann weißt du auch, da kommt jemand mit einer großen Idee, der denkt nicht klein, sondern der denkt ein bisschen größer und der möchte da schon was umsetzen, auch auf lange Sicht und das möchte nicht auf Teufel komm raus, aber dann bei Gelegenheit auch am liebsten mit Leuten machen, denen er vertraut und wo er weiß, die teilen meine Idee. Also vielleicht ist es dann jetzt für ihn ein passender Zeitpunkt, dann eben, wie du sagst, Yannick, einmal feucht durchzuwischen und da Positionen neu zu besetzen. Und dann, was die Spieler angeht, also erstmal, ob da der Sportdirektor geht, nicht falsch verstehen, wenn du da kein inniges Verhältnis zu diesem Menschen als Person hast, ja, dann ist der Sportdirektor halt dann ein anderer, mit dem setzt sich dann der Berater oder die Beraterin oder wer auch immer irgendwann mal auseinander, wenn es um Vertragsverlängerung geht. Und sicherlich hat auch ein Sportdirektor ein bisschen Einfluss auf, nicht auf die Aufstellung, aber dann auch im Austausch mit dem Trainer, wie welcher Spieler dann auch gesehen wird. Aber in erster Linie ein Spieler interessiert nur, wer kommt denn jetzt als Trainer? Ne? Mit welcher Idee kommt ein neuer Trainer hierher? Was ist der neue Trainer für ein Typ? Und glaub mal, sobald da drei Namen kursieren, dann wird erstmal nach links und rechts gefragt, kennst du den? Was ist das für ein Typ? Wie macht er das? Spielsystem? Wie trainiert der? Worum geht's?
Ist das dann so in der Kabine, dass dann
auf jeden Fall
nur Tuschelthema Trainer wird?
Ja, na klar. Hast du schon was gehört? Wer könnte es werden? Wer ist denn frei? Und dann wird, also klar, für mich zum Beispiel, ich war immer so verschrien als so ein Stürmertyp, einzige Spitze, dass ich auch mit einem Doppelsturm ganz gut funktioniere, hat vielleicht der ein oder andere längere Zeit nicht gedacht. So, deswegen war für mich eine Zeit lang auch schon wichtig, wenn ein neuer Trainer kam, lässt er mit einer Spitze spielen oder spielt er 4-4-2? Ne? Wenn du ein linker Verteidiger bist, der einfach marschieren kann, dann fragst du ja auch, Fünferkette, Dreierkette, Viererkette, also das spielt dann im Vorfeld schon eine Rolle und dann holst du dir Informationen ein und dann hast du natürlich so ein bisschen schwitzige Hände, wenn das erste Mal ein Neuer kommt, weil du willst ja, dass der Bock auf dich hat. Du willst, dass der dich mag, weil du ja dann auch spielen willst. Und das kann meiner Meinung nach in den ersten Momenten einfach nur gut sein, weil jeder sich irgendwie von seiner besten Seite präsentieren möchte dann, weil er einfach seine Chance sieht.
Wird man als Kapitän eigentlich gefragt, bevor ein Trainer verpflichtet wird? Also dass zumindest die Meinung des Kapitäns eingeholt wird, ohne dass sie jetzt ausschlaggebend ist, ob man ihn wirklich holt oder nicht?
Ich glaube, also ich wurde nie gefragt. Ich glaube auch nicht, dass das Sinn macht, einen Kapitän zu fragen. Also was habe ich denn als Spieler für eine Ahnung, wie welcher Trainer arbeitet?
Warum? Ja, aber es kann ja sein, dass es irgendwie schon bei dem Trainer ganz große Vorbehalte gibt, von denen der Verein irgendwie nichts weiß, was irgendwie von Beginn an schon toxisch wäre.
Also ich glaube, dass es hin und wieder mal vorkommt, dass vielleicht ein Führungsspieler, das muss ja nicht immer der Kapitän sein, ne? Das kann ja auch ein Spieler sein, der schon mit dem Trainer zusammengearbeitet hat. Das gibt es ja auch. Dass dann mal nachgefragt wird, wie arbeitet der Trainer, was hast du von ihm für einen Eindruck gehabt, wie ist der so als Typ, meinst du, die Mannschaft könnte mit dem klarkommen und dann wird es vielleicht mit einbezogen in die Entscheidung, aber ich glaube nicht, dass irgendein Spieler da mitentscheidet am Ende des Tages, welcher Trainer geholt wird und wer nicht.
Ich hätte mir vorstellen können, wenn er noch frei wäre, wäre Zorniger sicher einer gewesen, den Assusi jetzt holen würde, aber ich glaube, der ist in Dänemark ganz glücklich, weil Assusi ist, glaube ich, schon jemand, der auch gerne mit seinen Leuten, die er kennt, ihr habt es eben gesagt, zusammenarbeitet.
Jetzt übernehmen jetzt erstmal Co-Trainer Trenz und der U19-Trainer Wissing. werden sicher nicht die finalen Lösungen sein. Gibt es denn schon Namen, die jetzt ad hoc euch auch einfallen oder die schon kursieren oder Fabi, die du schon gehört hast in deinem Netzwerk?
Also ich sag mal, ich war vorhin einkaufen, als mich die Nachricht der Trainerentlassung von Jannik Barkic direkt erreicht hat. Seitdem hatte ich jetzt noch nicht Zeit, das Internet zu durchforsten, welche Trainer jetzt gerade frei sind. Ich glaube, es ist wichtig, bei Traditionsvereinen, bei großen Traditionsvereinen, es ist immer wichtig, Heiner Backhaus hat es zum Beispiel geschafft, diese ganze Alemannia-Familie so mitzunehmen. Ich glaube, das ist bei so einem Verein extrem wichtig, dass es ein Typ ist, der auch emotionalisieren kann, der aber auch einen ganz klaren Plan hat und der die Liga kennt, weil also viele Freischüsse hast du jetzt halt auch nicht.
Ich habe direkt einen Namen im Kopf gehabt. Sascha Hildmann. Der hat für die Alemannia gespielt, ist frei und bringt die Emotionalität mit. Ja. Erfahrung in der Liga. Wurde ja damals auch vom FCK geholt nach, was war das, Fronzek?
Fronzek, genau.
Oder Nachfolger von Saibene. Ich weiß das gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, es sollte der Impuls gebracht werden, wir müssen uns hier mal wieder alle umarmen und das Betze-Feeling zurückbringen. Und er hat auch bei der Alemannia gespielt.
Und ist ja optisch von Muzzicato kaum zu unterscheiden.
Das auch.
Also rein theoretisch ist er wahrscheinlich noch zu frisch, aber so ein Patrick Löckner könnte natürlich auch vielleicht dahin passen.
Der würde, glaube ich, Fabi, besser von der Spielidee passen, Klöckner, weil eigentlich Assusi, glaube ich, schon auf aktive Trainer steht. Das wäre ein Punkt, wo ich sage, Sascha Hildmann eher defensiv, eher Strukturen. Aber, Jannik, der Gedanke ist gut. Der hätte, glaube ich, einen Faustpfand bei den Fans. Und ich glaube, es geht jetzt vor allen Dingen darum, eine Mannschaft zu stabilisieren, auch defensiv. Also Hildmann, guter Tipp. Ich habe es ja sonst gesagt, Zorniger wäre auch einer gewesen. Der hätte sich da vor die Kurve gestellt und hätte gesagt, wir sind Alemannia Aachen, wir gewinnen jetzt Heimspiele. Der hat auch ziemlich dicke Eier. Aber Hildmann ist, glaube ich, ein guter Tipp.
Schön, dann fragen wir doch am Freitag nochmal nach.
Vielleicht sind wir dann nämlich schon schlauer. Freitag, das Tipico Topspiel live bei Magenta Sport Wiesbaden gegen Alemannia Aachen. Und ein gewisser Fabian Kloß wird als Experte vor Ort sein.
Ja, das erschwert natürlich jetzt, kann alle meine Vorbereitungen, die ich schon mittlerweile schon getroffen hatte für Freitagabend, kann ich wieder alles über den Haufen werfen und muss mich neu vorbereiten. Aber das kriege ich hin. Keine Sorge.
Es sind ja noch ein paar Tage bis dahin.
Gott sei Dank.
Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir mal zu dem Spiel, wo Veggi am Wochenende war. Das ist ja noch relativ frisch. Am Sonntag besiegen die Münchner Löwen den Spitzenreiter, den MSV Duisburg, mit 3:1. Veggi, bevor wir deine Einschätzung hören, wollen wir erstmal über den Löwentrainer Markus Kauzinski sprechen und eine Nachricht hören. Und zwar von Lars Stindl. Ehemaliger Bundesliga-Profi, Nationalspieler und ein alter Bekannter von Markus Kauzinski. Die kennen sich schon von Karlsruhe, also aus Karlsruher Zeiten. Und den haben wir mal gebeten, was hältst du von der Verpflichtung von Markus Kauzinski bei den Münchner Löwen? Und das hat er uns geschickt.
Schöne Grüße in die Runde. Mich freut es persönlich sehr, dass Markus Kauzinski wieder einen Verein gefunden hat. Vor allem die 60er Löwen aus München im Grünwalder. Da haben wir nämlich früher schon in der U19 vom KSC unsere ersten gemeinsamen Erinnerungen geschaffen, gegen 60, gegen die Bayern. Er war ein großer Förderer, ein großer Forderer von mir. Ich habe nochmal richtige Schritte gemacht in der Entwicklung bei ihm und habe so den Sprung geschafft dann ja zu den Amateuren oder zum Profis. Und, da habe ich das Geschichtsbuch für euch rausgekramt, er hat dann übernommen. 2009, 2010 in der Saison, dritter Spieltag, haben die ersten zwei nicht so gut gestaltet, kam Markus Kauzinski als Interimstrainer. Erstes Pflichtspiel als Profi-Trainer an der Seitenlinie. KSC auswärts gegen 1860 München. Da schließt sich der Kreis. In der Allianz Arena 3:1 gewonnen. So war auch unsere erste gemeinsame Erfahrung eines Sieges im Profifußball. Von dem her, ja, wie gesagt, freue mich sehr für ihn. Offener, ehrlicher, sehr geradliniger Typ. Er hat früher schon immer ganz klar kommuniziert, was er von uns verlangt. Hohe Erwartungen, musste immer alles auf den Platz lassen. Aber war eine gute Erfahrung und ich wünsche ihm jetzt nur das Beste für die Zukunft und alles, alles Gute. Euch noch viel Spaß, schöne Grüße, ciao, ciao.
Soweit Lars Stindl über Markus. Und jetzt kommt die ganz große Frage immer, wenn der Trainer in der Liga ankommt, Kauzinski oder Kauzinski? Ich glaube, man kann beides sagen. Also mein Vokabelheft sagt mir Kauzinski.
Das ist ganz einfach, das darf ich sagen. Die Mama von dem neuen Löwentrainer hat gesagt, der heißt Kauzinski. Und einer Mama widerspricht man nicht. Das hat Oliver Forster gestern nochmal betont. Kauzinski.
Aber ich finde es bemerkenswert, dass es Kauzinski eigentlich auch egal ist, wie er ausgesprochen wird. Das sagt schon sehr viel über ihn aus, weil er möchte gar nicht über sich sprechen, sondern mehr über Fußball. Ja,
die Mutter sollte wissen, wie der Name ausgesprochen wird. Ne? Von daher bin ich da bei Veggie, der widerspricht man nicht. Aber ich habe heute dann wieder was gelernt, weil ich aus meinem Fußballerleben lang immer Kautschinski gesagt habe. Ich werde es jetzt abändern.
Aber Veggie, du hast ja die Löwen gesehen. Trainerwechseleffekt natürlich hat direkt mal geklappt mit dem Sieg gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Duisburger. Wie verändert hast du die Löwen wahrgenommen?
Also zunächst mal muss ich sagen, geile Sprachnachricht von Lars Stindl. Ich meine, der Mann hat auch den Confed Cup gewonnen. Der hat mal für Gladbach 3 Tore in Florenz geschossen. Der meldet sich hier mit so einer, der war ja richtig aktiv, der hat recherchiert, gefällt mir gut. Grüße an Lars Stindl, einen der nettesten.
Hast Tor gemacht im Confed Cup Finale, oder?
Genau. Einer der nettesten Typen, die ich im Profifußball jemals kennengelernt habe. Das by the way. Zum Spiel. Also erstmal ein wunderbarer Sommer, Spätsommer oder Frühherbsttag am Giesinger Berg. Sonne geschienen, nur gute Laune. Wahnsinn, wie viele Duisburger da mit da waren. Richtig geil. Vom Spiel her, die Löwen am Beginn, das kannst du erwarten. Trainerwechsel, die versuchen was. Dann hat der MSV Duisburg das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Dann gehst du in Führung. Direkt im Gegenzug das Ding. Und zweite Hälfte habe ich gedacht, so die Probleme, die kann er ad hoc auch nicht ganz lösen. Ein bisschen zu wenig Tempo vorne. Also das heißt, Niederlechner, der arbeitet ja wie ein Irrer, aber die haben halt keinen, der jetzt so richtig, vielleicht Haugen, der ist jetzt schneller, aber das war jetzt kein Tempospiel, sondern eher so ein Abnutzungskampf im Mittelfeld. Und wenn ich gedacht hätte, hier macht noch einer ein Tor, dann fast eher Duisburg und dann macht Haugen dieses zweite. Und wie auch das Stadion gestern explodiert ist, weil das ist ja im Grünwalder oft so, wir müssen nicht darüber reden, dass die super Fans haben, die Löwen, aber dadurch, dass ja kein Dach drauf ist in den Kurven, hast du ja manchmal das Gefühl, das geht auch so ein bisschen raus. Es war gestern großartig von allem und das kann wirklich eine Initialzündung sein. Ich finde, er hat jetzt gar nicht gut, er hat Schifferl in die Zentrale gestellt, weil Verlat nicht da ist, aber so unfassbar viel geändert hat er nicht. Volland in der Startformation. Das Potenzial ist da, es geht darum, das wurde ja eben auch angesprochen, klare Strukturen zu haben, einer für den anderen, auch sich in die Zweikämpfe, das hat er, man erfindet den Fußball ja auch nicht neu. Was für mich neu war, ist, dass ein Trainer meine Kaltgetränkefrage boykottiert und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt abschwören, das ist unglaublich, dass der sich noch nicht mal am ersten Spiel eine halbe gönnt. Aber ansonsten, sehr gute Startrampe für Markus Kautschinski.
Ja, kannst du uns da nochmal mit ins Detail nehmen für alle diejenigen,
richtig
die,
sauer auch, ne?
die die Kaltgetränkefrage jetzt noch nicht so richtig einordnen können. Das ist eine beliebte Frage von dir am Ende der Interviews, wie denn die Trainer oder Spieler jetzt den Sieg genießen, ob das möglicherweise mit einem Kaltgetränk passiert. Und was sagte Markus Kautschinski dann?
Also das habe ich jetzt 499 Mal gemacht und ich dachte, es ist super zum Jubiläum. Und dann sagt er einfach, nö, ich trinke nichts. Wie? Also, weil ich kenne ihn halt auch schon länger. Ich weiß auch, dass der früher gern mal ein Bier getrunken hat. Also, wie ich natürlich auch. Sagt er, nö, ich nicht mehr. Abgeschworen. Also, das war für mich wirklich ein Schock gestern. Die Mannschaft darf er nicht mehr. Und wenn nach so einem Sieg die Kaltgetränkefrage negativ beantwortet wird, dann muss ich sagen, muss ich mir auch was anderes überlegen. Also, das war jetzt wirklich eine abrupte
aber
Vollbremse.
Rotwein trinkt man ja warm.
Ja. Auch da, ja, man kann ihn aber auch sehr kalt trinken. Ne?
Das fällt aber schon auf, wenn du Markus Kautschinski siehst. Ich habe mir die PK angeschaut, die Vorstellungs-PK. Ich dachte mir, wer ist das?
Das ist nämlich Markus Kautschinski.
Der sah ja so erholt, so frisch, so voller Esprit aus.
Drahtig auch.
Ja, wirklich, also richtig gesund. Also man merkt richtig, wenn du mal raus bist aus diesem Hamsterrad-Trainer sein und du hast mal ein halbes Jahr oder ein Jahr frei, der hat die Zeit genutzt, das hat man schon gesehen. Und das hat mir gefallen, so auf der Vorstellungs-PK. Dann sagt er noch so Sätze wie, jeder Künstler braucht auch einen Kämpfer oder sowas. Das ist natürlich, ja, so ein Wandtattoo im Grunde genommen, ne, für Trainer. Aber so, ist das jetzt der Richtige für die Löwen? Will ich jetzt gar nicht so einschätzen, aber ich finde die Wahl jetzt nicht verkehrt, weil der bringt genügend Erfahrung mit, der hat alles gesehen, auch Bundesliga, was wir ja vor einer Woche noch so in Frage gestellt haben, aber darf man nicht vergessen, der ist schon so lange mit dabei. Damals Karlsruhe gegen den HSV, tomorrow, my friend, Veggie, ne?
Also, du weißt ja, ich mag ja den KSC sehr. Irgendwie fand ich das schon brutal für den KSC. Aber ich habe in der Nacht so viel Aquavit getrunken wie wahrscheinlich noch nie. Also, da wurde die Kaltgetränkefrage ganz eindeutig beantwortet.
Er ist auf jeden Fall auch ein Trainer für Extremsituationen oder Drucksituationen. Auch Fabi, du hast ja auch eine Erfahrung mit Kautschinski, mit Relegation gegen Wiesbaden. So, wie hast du ihn da wahrgenommen?
Also, man muss natürlich sagen, viel mehr Erfahrung kannst du gar nicht kriegen in der dritten Liga auf der Trainerposition. haben gerade drüber gesprochen, der hat alles erlebt im Fußball, ne, wirklich alles. Niederschläge, große Erfolge. Von daher, der Mann weiß schon, wie er eine Mannschaft anzupacken hat. Auch wenn ich jetzt eben die Sprachnachricht von Lars Stindl höre, was mir da hängen geblieben ist, ist das Wort fordernd. Ne? Und ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, man spricht auch in seinem Fußballerleben als aktiver Spieler dann viel über andere Trainer. Auch wenn ich selbst nicht unter ihm trainiert habe, habe ich Leute kennengelernt, die das gemacht haben, die ihn als Trainer hatten. Und da hat sich das immer wieder gefunden, dieses Wort fordernd. Also er fordert schon auch ordentlich was ein von der Mannschaft, aber die Mannschaften wussten halt auch immer, wenn wir das umsetzen, dann werden wir mittelfristig auf jeden Fall Erfolg haben. Und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung ist, ihn als Trainer dahin zu holen. Ich glaube, dass auch was Weggie gerade gesagt hat, der findet den Fußball jetzt nicht neu. Ich glaube, dafür ist er auch nicht gemacht, dafür ist er auch nicht geholt. Das ist auch gar nicht sein Anspruch. Und ich glaube, dass die Löwen das auch gerade gar nicht brauchen. Die brauchen niemanden, der da einer Mannschaft jetzt ein komplett neues Spielsystem aufdrückt oder komplett neue Abläufe irgendwie erschafft, sondern es geht einfach darum, diese unfassbare Qualität, die sie eigentlich, das Wort eigentlich ist wichtig, die sie eigentlich haben, aber noch gar nicht auf die Strecke gebracht haben. Auch da möchte ich Weggie kurz nochmal reinholen, der vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Folgen, glaube ich, mal gesagt hat, wir sprechen immer davon, dass die Löwen diese Qualität haben, aber sie bringen, vielleicht haben sie sie doch nicht, vielleicht haben wir sie irgendwie zu gut, zu hoch eingeschätzt. Kann natürlich sein, ich glaube nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, die Qualität ist da und jetzt müssen sie halt gucken, dass sie sich ranarbeiten, oben an die ersten 2 Plätze, nicht an den dritten, sondern an die ersten 2 Plätze und der Weg, wenn wir uns die Tabelle angucken, der ist ja noch nicht weit. Also die Liga ist so eng. Ne, das sind mal kurz 2 Siege hintereinander, 3, dann noch ein Unentschieden hinterher und auf einmal bist du 5. Also ich glaube schon, dass es noch eine erfolgreiche Saison werden kann für die Löwen.
Also man kann ja Kautschinski nicht als, ich sag mal, altmodischen Trainer abstempeln.
Kautschinski,
ich bin nicht aufgepasst. Mir ist aufgefallen, auf der PK, da wurde darauf angesprochen, das ist jetzt anscheinend ganz neu bei den Löwen, da wird eine Drohne eingesetzt im Training. Das ist ja schon was sehr Innovatives, was sicherlich, ist es nicht, du schüttelst den Kopf. Das wäre jetzt eine Frage gewesen an dich oder auch an Muzzicato, wenn er da gewesen wäre. Wie viele Trainer machen das in der dritten Liga? Ist das ein gängiges Ding? Hast du das in Bielefeld erlebt oder ist das jetzt wirklich mega innovativ?
Ich glaube, das ist eher so ein Medien- und Presseding. Also ich finde nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das super innovativ ist. Also
hast du es denn erlebt in Bielefeld?
Ja, ich habe es in Bielefeld erlebt. Da wurde jedes Training, jede noch so kurze Einheit, Standardsituation, halbe Stunde oder was auch immer, alles wurde mit, jede Einheit, jedes Warmmachen, alles wurde mit einer Drohne aufgenommen.
Muss man ja sehr vorsichtig sein heutzutage. Ne? Wenn du das heutzutage machst, hast du auf einmal so einen Eurofighter von der Bundeswehr am Stadion.
In Freistaat München, Freistaat Bayern musste aufpassen. Ne? Gibt's ja gerade. Naja. Auf jeden Fall ist es nicht neu.
Sorry, was ich interessant fand, ich habe glaube ich immer ein bisschen versatzt, deshalb zeige ich jetzt dann auf. Was ich interessant fand, war eher, dass ich ihn vorm Spiel gefragt habe, wie er es denn so ein bisschen anordnen möchte, wo er den größten Bedarf sieht. Und dann hat er so sinngemäß gesagt, er hat sich eigentlich gar nicht jedes Spiel angeguckt, was vorher da war. Das fand ich jetzt ein bisschen überraschend, weil wenn ich eine Mannschaft übernehmen würde, glaube ich, würde ich mir erstmal die letzten 5, 6 Spiele angucken, um zu sehen, was ist da. Und ich glaube, er hat sich aber bewusst dafür entschieden, ich bringe jetzt meine Ideen mit rein und gucke da gar nicht so groß, was hat vorher an den Stellschrauben vielleicht nicht ganz gepasst. Fabi, Frage dazu, weil wir über die Qualität geredet haben, die ja unzweifelhaft individuell da ist. Glaubst du denn auch in der Zusammensetzung? Also ich habe es mir gestern angeguckt. Ich bin ja Fan von Dennis im Mittelfeld. Ich finde, der kann immer was Überraschendes machen. Ich finde seine Schusstechnik Wahnsinn. Ich finde, Volland hat Wucht. Niederlechner ist nur unterwegs. Haugen hat so ein bisschen ein Tornäschen. Aber trotzdem eine Frage, ist genug Tempo im Offensivspiel drin? Das habe ich mich gestern schon gefragt.
Kommt drauf an, was du für einen Fußball spielen lassen willst. Ich hatte auch nicht genug Tempo. Dafür hatte ich andere Stärken. Da musst du halt gucken, dass du Tempo über die Außenverteidiger zum Beispiel erzeugst. Dass die Außenverteidiger die Schiene hoch und runter laufen. Sie haben ja dann gestern auch wieder mit einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt. Da hast du halt diese Schienenspieler, die marschieren müssen, die übers Tempo kommen müssen. Ich würde behaupten, dass eine Mannschaft mit 11 schnellen Spielern nicht automatisch jedes Spiel gewinnt. und dass die Spieler eben, aber das wusste ja jeder vorher, auch vor den Verpflichtungen, dass die Spieler, die sie holen, andere Qualitäten haben. Dass ein Niederlechner, wie du sagst, einfach 98 Minuten überall rumrennt und ackert wie so ein kleines Wildschwein. Dass Volland einfach ein super Fußballer ist. Dass Haugen im 16er eine super tolle Qualität
hat. Da muss ich einhaken. Haugen ist laut den Daten der zweitschnellste Spieler der dritten Liga letztes Jahr gewesen. Deswegen hat man ihn auch verpflichtet.
Okay. Das war mir nicht bewusst.
Das hatte auch sogar Dr. Christian Werner noch gesagt. Ja. Und mit Riedmüller haben sie auch noch einen nachverpflichtet, der natürlich auch extrem Tempo hat. Es sind nur zwei Leute.
Genau, aber das würde ja für das sprechen, was Fabi gesagt hat. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, es war ein bisschen breit gestern, aber sie müssen ja eh meistens auf eine stehende Abwehr zulaufen, weil die meisten geben den Löwen den Ball. Also ich habe von Fabi jetzt gelernt, dass das Tempo nicht das alles Entscheidende ist. Und dann müssen wir klar festhalten, die Qualität der Löwen ist so hoch, das muss am Ende für die ersten drei reichen.
Ich habe schnelle Spieler kennengelernt in meiner Karriere. Da hast du gedacht, die haben die falsche Sportart ausgesucht. Also ein bisschen mit dem Ball umgehen ist dann auch nicht von Nachteil. Ja.
Ja, die Frage wird nur sein, wie funktioniert dieses Fordernde von Kauzinski bei diesen Granden, die eben auch schon ganz viel Erfahrung mitbringen und wo man meinen könnte, vielleicht lassen die sich nicht mehr ganz so viel sagen, aber vielleicht ist es auch gar nicht der Fall. So nah sind wir ja gar nicht mit dabei. Nächstes Spiel bei Waldhof Mannheim am kommenden Samstag.
Genau.
Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema und gucken auf ein anderes Spiel von Sonntagnachmittag, auf den Cottbusser Sieg in Ulm, 2:1. Ulm ja jetzt auch offiziell mit Moritz Glasbrenner, der in der Länderspielpause zum neuen Cheftrainer ernannt wurde. Und unser Kollege Tobi Warnschaffe war Moderator bei dem Spiel und hat uns danach mal mit einer Sprachnachricht versorgt.
Schöne Grüße in die Streuselkuchen-Studios nach Köln. Ich melde mich aus dem Donaustadion in Ulm. Schon relativ ruhig hier, alle Zuschauer haben das Stadion verlassen nach dieser bitteren Niederlage in der Nachspielzeit gegen Cottbus. Ich habe mit Moritz Glasbrenner gesprochen, der hat ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen, zumindest defensiv. Und ich habe vor allem auch vor dem Spiel mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob er dann überrascht war, dass er jetzt doch Cheftrainer geworden ist. War ja eigentlich klar kommuniziert, dass er nur diese vier Spieler als Interimscoach bekommt. Und er hat selber gesagt, ja, ich war absolut überrascht. Das war gar nicht der Plan, das war gar nicht sein Ziel, auch hier den Cheftrainerposten zu übernehmen, aber er hat einfach gute Arbeit geleistet. Das sagen hier alle in diesen vier Spielen. Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Sie sind total überzeugt von ihm. Es gab positive Signale auch aus der Mannschaft, hat Markus Thiele erzählt, der Geschäftsführer. Und ich habe auch mit Max Scholze geredet nach dem Spiel, dem Spieler der Ulmer, der hier das Tor gemacht hat heute zum 1:1, der gesagt hat, es macht total Spaß unter Moritz Glasbrenner zu arbeiten. Er hat ja eine klare Vision, eine klare Idee, eine klare Ansprache und sie sind alle, wie gesagt, total überzeugt von ihm hier. Ich glaube auch, dass es die richtige Wahl ist und dass es dann aufwärts geht unter Moritz Glasbrenner hier bei den Ulmern und damit zurück zu euch nach Köln.
Ja gut, gegen Cottbus ging es jetzt erstmal nicht aufwärts, aber vielleicht Cottbus auch kein Gradmesser für Ulm jetzt in der aktuellen Phase, oder?
Ja, erstmal ein Wort zu Glasbrenner. Ich war auch überrascht, als dann die Meldung kam, er macht es jetzt auch chefmäßig. Weil da hängt ja auch schon eine Stange Geld dran, wenn du keine Lizenz hast und du sagst, wir gehen mit ihm in die Saison. Die Rechnung ist ja ganz einfach. Keine Lizenz, 3.500 zahlst du pro Spiel. Nochmal 10.000 Euro Grundstrafe sind rund 100.000 Euro, die du einfach nur an Strafe zahlst an den DFB. Ist natürlich dankbar, also für den DFB. Und ist ein gewisses Risiko natürlich für Ulm. Und natürlich, wenn du... Das hat ja Fabi eben beschrieben, wenn die ganze Zeit gefragt wird, okay, wer wird neuer Cheftrainer und so, dann hast du so einen gewissen Impuls in der Mannschaft, alle sind irgendwie angespitzt und wenn dann klar wird, okay, Glasbrenner wird's, dann sacken natürlich alle erstmal so ein bisschen runter, deswegen war die, oh, auf Becky hit schon die Hand, deswegen war die Niederlage gegen Cottbus für mich eigentlich jetzt nicht überraschend, Becky.
Ja, ich muss, ich habe so viel Respekt vor euch Kranden, vor allen Dingen vor Fabian Klos, deshalb mache ich das jetzt wie in der Schule.
Ja,
ich bin so ein bisschen überrascht über
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das passiert jeden Tag. Thomas Wagner schreibt mir jeden Tag Nachrichten, in denen er mich über den grünen Klee lobt und ich genieße es sehr. Und es wird noch eine Weile so weitergehen. Weggy, du bitte.
Ja, einfach schön. Ich lache auch immer sehr über deine Antworten. Ich bin ein bisschen überrascht und irritiert über den Ulmer Weg mit den Trainern. Es fing ja schon in der zweiten Liga an. Wörle, ich glaube, das ist ein guter Trainer. Ich hätte ihn, glaube ich, damals nicht entlassen, weil es war ja alle Chancen noch da, zumindest auf die Relegation. Dann holst du Lechleiter, als Interimscoach, oh, das funktioniert ganz gut. In dem Moment, wo er den Vertrag dann unterschreibt, wird es eigentlich ein Stück weit schlechter. Dann gehst du mit Lechleiter in die Saison. Von mir ist alles neu, verlierst da relativ schnell die Nerven, stellst den frei. Interimslösung ist wieder der U19-Trainer und plötzlich, oh, der ist ja wieder so gut. Ich verstehe es nicht ganz. Also entweder du bist doch als Verantwortlicher und was da in Ulm alles passiert ist. Die haben interessante Spieler geholt von Scout Clemens. Die haben einen neuen VIP-Bereich gemacht, Infrastruktur, alles. Es geht doch jetzt eigentlich nur mal darum, die dritte Liga zu halten. Und entweder bin ich vorbereitet auf so einen Trainerwechsel oder ich sage einfach immer, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wen ich nehmen soll. Da hole ich mal in meiner eigenen Jugend. Das ist doch kein stringenter Weg. Also ich bin da sehr irritiert drüber. Kaum hat er seinen Vertrag unterschrieben, hat er wieder zwei Spiele verloren. Ich finde, das ist sehr gefährlich, was die in Ulm da machen.
Ich finde auch, mir ist eben eine Formulierung, als der Tobi Warnschaffe uns die Sprachnachricht geschickt hat, dass mir auch, also wie kann ich denn als jetzt Cheftrainer, wenn ich vorher Interimstrainer bin, was habe ich denn für einen Grund zu sagen, ich wollte das eigentlich gar nicht werden? Also was ist denn das für eine Formulierung, wenn ich da Interimstrainer bin und die Chance habe, da Trainer zu sein und merke, ich gewinne gerade mit der Mannschaft Spiele, dann will ich doch nichts mehr als Cheftrainer werden, oder? Also bin ich der Einzige, den diese Formulierung extrem stört?
Ja, es nimmt ihn natürlich so ein bisschen aus der Schusslinie, wenn es jetzt schlecht laufen sollte, dann kann er immer sagen, ja Moment mal, ihr wolltet doch, dass ich das mache, wollte das nicht.
Ja, aber dann bin ich voll bei Weggy und sage, dann ist der Weg, der da eingeschlagen wird, ganz, ganz gefährlich.
Ja, es wirkt was so. Also es, jetzt auch aus Markus Thiele Sicht gesehen, ist es ja, er lässt sich irgendwie ein Hintertürchen offen, dann doch nochmal vielleicht zu reagieren, falls es das nicht ist, weil es ist ja dann so eine Art Trainerentlassung oder Trainerneueinstellung Light gewesen?
Ja, für mich, ich finde das ganz, also das gefällt mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich, das liegt jetzt auch daran, dass Weggy da sitzt. Ich habe jetzt gerade den HSV vor Augen, der, wenn man sich die Doku mal angeschaut hat über den HSV, wie die aufgestiegen sind, da hat Merlin Polzin gesagt, in dem Moment, wo der die Möglichkeit hatte, HSV-Trainer zu werden, hat er, das ist das Größte für ihn gewesen, das Größte. Ne, und da kommt jemand aus der Jugend, also dann formuliere ich das anders und dann gebe ich das auch nach außen weiter und dann verkaufe ich das auch anders. Also das finde ich nicht, mich hat das gerade ein bisschen geschockt, muss ich sagen, diese Formulierung in der Nachricht.
Ich glaube, dass das Ding ist, vielleicht will er damit sagen, ja, um Gottes Willen, ich war hier U19-Trainer und wollte das gar nicht und irgendwie auch nicht, wollte eigentlich nur mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten, das kann ich ja alles verstehen, aber dann ist doch die richtige Formulierung und damit bringst du ja auch Selbstvertrauen zum Ausdruck, bin ich vollkommen bei Fabi zu sagen, das war unverhofft, dass ich damals die Chance bekommen habe, aber seitdem ich die Mannschaft übernommen habe und wir haben auch Erfolg zusammen, natürlich will ich diesen Posten weiternehmen, weil ich uns als Mannschaft sowas zutraue, bin ich vollkommen bei dir.
Aber wir können ja mal selber fragen. Die nächsten Wochen mal einladen, den Moritz.
Würde Sinn machen.
Und dann fragen wir da mal nach.
Und sprechen jetzt vielleicht über den Gegner der Ulmer, über Energie Cottbus. Wir haben eben natürlich auch Duisburg außen vor gelassen. Und das sind ja die beiden Spitzenreiter. Duisburg bleibt ja vorne nach diesem 11. Spieltag. Cottbus auf Platz 2, der ärgste Verfolger. Und jetzt eben in Schlagdistanz nur einen Punkt hinter dem MSV. Wie beeindruckend ist Energie nach wie vor?
Ja, mega. Also ich habe diesen Podcast vorbereitet, parallel lief das Spiel und dann verfolgst du die letzten 15 Minuten dann doch intensiver und ich war total begeistert davon, wie klar Cottbus ist, wie unaufgeregt die auch hinten raus das noch spielerisch lösen. Also die kassieren relativ spät den Ausgleich durch einen, ja man kann schon sagen, Torwartfehler, das sah nicht gut aus von Funk. Aber dann irgendwie auch so im Kopf so frisch zu sein und zu sagen, wir gehen trotzdem bei einem Auswärtsspiel auf Sieg und werden nicht kopflos, sondern wir spielen Ulm wirklich uns zurecht und dann ist es eben diese eine Flanke, die reinfliegt, die perfekt vorbereitet ist. Ja, und dann hast du eben zwei Unterschiedsspieler, die aktuell nur performen. Das hat schon alles Hand und Fuß und wir haben ja letzte Woche schon Cottbus über den grünen Klee gelobt. Es ist wirklich beeindruckend und jetzt kommt demnächst RB Leipzig, Klassenkampf im DFB-Pokal. Also das kann schon richtig geil werden mit Cottbus wieder. Aber ich will sie nicht zu hoch loben.
Also. Nee, für den Moment kann man sie nicht zu hoch loben. Ich glaube, loben ist das Einzige, was man da machen kann und das ist auch vollkommen richtig und angebracht. Also es gibt so ein paar Mannschaften in der dritten Liga gerade, die mich echt beeindrucken auf positive Art und Weise und Energie Cottbus gehört auf jeden Fall dazu. Wenn man da ein bisschen nicht nur das Momentum bedenkt, sondern einfach die letzten Monate, diese ganze Geschichte auch, Pele Wollitz sagt, er hört auf, dann wird da sicherlich auch, also wenn sowas dann so ein Umdenken stattfindet, dann hat das auch immer was mit der Mannschaft zu tun, ne? Dass die Mannschaft da auch ein bisschen drauf eingewirkt hat, dass da ist was entstanden. Pele passt da als Typ super hin, funktioniert mit der Mannschaft zusammen. Dann haben die diese Last, sage ich mal, in Anführungszeichen, auf den Schultern von der nicht so guten Rückrunde letzte Saison, wo sie ja wirklich viel verspielt haben eigentlich. Auch wenn sie Aufsteiger waren, haben sie ja trotzdem am Ende des Tages was verspielt und hatten am Ende der Saison eben diesen ganz undankbaren vierten Platz dann auch. Und da dann jetzt die ersten 11 Spiele wieder so in die Saison zu starten und so zu performen, auch in der Art und Weise, vollkommen überzeugend, nötigt mir großen, großen Respekt ab.
Toll, alles, was du sagst, Fabi, unterschreibe ich. Zwei Sachen möchte ich nochmal rausstreichen. Pele Wollitz ist ja durchaus ein Typ, der hat ja so viele Facetten, dass er ein guter Trainer ist, da gibt es ja keine Zweifel. Aber das emotional so gedreht zu haben, diese Enttäuschung. Ich war am letzten Spieltag in Cottbus. Ich habe gedacht, boah, für die kann es nächstes Jahr nur darum gehen, die Klasse zu halten. So einen Kader zusammengestellt zu haben, das ist wirklich fantastisch. Wie er auch Engelhardt in die Spur bekommen hat. Der letztes Jahr kam er ja, da hieß es, das ist das letzte Mosaiksteinchen, hat er sich schwer getan. Er war ja letztens bei uns zu Gast, toll. Und eins, da sind Fabi und ich uns ja einig, wir sind ja beide Riesenfans von Traditionsvereinen. Und ich muss sagen, im Osten gibt es ja auch so ein paar Vereine, die einfach diese Fußballromantik mittragen. Wenn du siehst, was da gestern in der Auswärtskurve los war nach diesem 2:1, wo der Engelhardt da reinläuft, wie diese Kurve explodiert. Ich meine, Cottbus-Ulm am Sonntagnachmittag, das liegt jetzt auch nicht gerade um die Ecke, ist einfach geil. Da kriege ich einfach eine Gänsehaut, muss ich sagen.
Und Engelhardt, da möchte ich mal kurz einhaken, trifft jetzt zum 5. Mal in Folge. Wir haben jetzt hier einen Stürmer am Tisch sitzen. Wie geil ist das für einen Stürmer, beziehungsweise wie hungrig bist du dann auf 6. oder auf 7.? Wann merkst du, ey, das läuft und ich treffe sowieso, ihr könnt machen, was ihr wollt, was entwickelst du dafür ein Selbstverständnis?
Fabi entwickelt dann Hunger.
Also da fährt man einfach sehr, sehr gerne zu so einem Spiel. Da denkst du dir auch manchmal, vor allem, man merkt das im Laufe der Trainingswoche schon, da machst du ja auch dann Trainingsspielchen und mal Torabschlüsse. Das ist manchmal oder ganz oft nicht zu erklären, weil Aktionen, die vor 3 Monaten nicht reingegangen wären, die funktionieren im Training blind. Also das funktioniert alles. Du haust die unmöglichsten Dinger rein, dann fährst du mit einem anderen Selbstverständnis zum Spiel hin und hast irgendwie so das Gefühl, wichtig ist natürlich auch immer, dass die Mannschaft funktioniert. Das ist ganz wichtig, weil dann als Stürmer, wenn du weißt, ich krieg pro Spiel vielleicht nicht nur eine Torchance, sondern 3 oder 4, weil ich meine Mitspieler habe, die mich in die Abschlussposition bringen, dann fährst du mit einem Selbstverständnis zu so einem Spiel. Das ist auch total schwer, das anderen Leuten irgendwie zu erklären. Ich kann dir das jetzt nicht, also wenn hier ein anderer Stürmer vor mir sitzen würde, der würde jetzt die ganze Zeit nicken und wäre gedanklich schon wieder in dem gleichen Moment, wenn er so eine Phase mal erlebt hat. Genauso gibt es diese Scheiße am Schuh Phasen, gibt es genauso, wo du denkst, ey, den habe ich, vor 3 Wochen habe ich den Popo reingedrückt und jetzt klappt gar nichts. Also es ist schön, freut mich immer, wenn Stürmer so eine Phase haben, weil ich halt auch weiß, es kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ja,
ja, und wir müssen natürlich immer wieder erwähnen, dass sie außerdem ja auch noch den aktuell mit Abstand besten Spieler der 3. Liga in ihren Reihen haben mit Chiachi, der wirklich Unfassbares darbietet quasi schon. Und die Romantik geht weiter, denn sein Bruder Tolga trainiert aktuell bei Energie Cottbus mit und das ist ja jemand, mit dem du auch schon mal zusammengespielt hast.
Mhm, das ist richtig.
Sehr lange ist es her, glaube ich.
Ich habe gefühlt mit der halben Welt. Also jedes Mal, wenn ich mit Yannick Barkic und Tobi Schäfer am Tisch sitze, mit dem hast du auch zusammengespielt, ja? Und gegen den hast du auch gespielt.
Spricht für eine lange Karriere.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, aber ist es jemand, den Energie jetzt fest verpflichten sollte? Das ist ja möglicherweise nicht nur, weil er eine sportliche Qualität mitbringt, sondern weil er einfach der Bruder vom wichtigsten Spieler ist. Das ist ja eine menschliche Komponente, die, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das tut ihm ja noch mehr gut. Ich glaube, der braucht aktuell nicht noch mehr Support und mehr Rückenwind, aber ja, schaden kann es nicht.
Ja, doch. Ich glaube, es kann schaden. Weiß ich nicht. Schwierig. Ich bin zu weit weg, logischerweise auch, um das Ganze abschließend beurteilen zu können. Meiner Meinung nach, mein Bauchgefühl würde mir sagen, von außen betrachtet, ich würde es nicht machen. Den Bruder des aktuell besten Spielers, wahrscheinlich der ganzen Liga, dazu zu holen, die mit Sicherheit auch ein enges Verhältnis haben, das, auch wenn du es nicht möchtest, bedeutet das vielleicht trotzdem, dass sich in der Kabine was verändert. Dass du einfach logischerweise, wenn du unter Brüdern hast, du einen anderen Bezug, dass du da anders miteinander, untereinander sprichst, dass sich da Dinge verschieben, obwohl du das gar nicht möchtest, dann wird Tolga da auch nicht einen Vertrag unterschreiben und sagen, ja, ich trainiere hier jetzt 5-6 Mal die Woche und mache Spielersatztraining noch und mehr möchte ich gar nicht. Sondern da ist ja dann auch nochmal ein Startelf-Anspruch da. Dann kann sich innerhalb der Mannschaft nochmal in der Struktur, in der Hierarchie nochmal mehr tun. Und das ist, also welchen Grund hat Energie Cottbus für den Moment, diese Verpflichtung zu machen? Ich sehe keinen.
Gar keinen. Das ist immer ein ganz sensibles Konstrukt, wenn etwas funktioniert und du willst was verändern, weil du schwächst ja automatisch jemand anderen, wenn du einen holst. Also er ist ja ein Sechser. Pelivan wäre dann wahrscheinlich ein Spieler, der rausrücken müsste, der aber auch gut drauf ist. Also ich bin sehr gespannt, ob oder wie Wollitz das dann jongliert.
Ja, und unabhängig davon, glaube ich, Pele hat es ja, glaube ich, auch selber gesagt, dass sich auch in der Gehaltsstruktur ja sogar auch was verändern müsste. Und ich glaube, dass...
Genau, das ist eine andere Ebene nochmal. Ja. Genau, das Finanzielle.
Ja, und sie jagen den MSV. Ich weiß gar nicht, wann es zu dem Duell dann kommt, zum Spitzenduell. Vielleicht noch einen Satz zum MSV, weil die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Vegi, du hast ja dann auch gesehen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie da hergespielt wurden. Das ist jetzt schmerzlich, natürlich klar, die erste Niederlage der Saison, aber sie hätten da durchaus auch was mitnehmen können, finde ich, oder? War das schon auch ein selbstbewusster Auftritt?
Zweifellos. Also ich denke, ein Punkt wäre gestern das absolut gerechte Ergebnis gewesen. Auch wenn beide Trainer versucht haben, natürlich ihre Mannschaft stark zu reden. Kocinski spricht von einem verdienten Sieg und Hirsch war so angefressen, dass er gesagt hat, eigentlich müssen wir hier 3 Punkte mitnehmen. Das habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Ich finde, das war eine Spitzenreiter, das würdig, dass sie irgendwann mal ein Spiel verlieren. Da muss man jetzt kein Prophet sein, da muss man noch keine 3 Euro für ins Phrasenschwein reinbezahlen. Und alles andere, glaube ich, ist jetzt zur Seite gestellt, am Sonntag das große Spiel. Yannick Barkic hat ein Line-Up wie für ein EM-Finale zusammengestellt ab 19 Uhr beim Magenta Sport. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann in der Woche vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, weil das wäre vielleicht noch bitterer gewesen, wenn das die erste Niederlage gewesen wäre. Also Leistung völlig in Ordnung, dass die jetzt nicht durchmarschieren mit 20 Punkten Vorsprung, das ist ja auch ganz klar. Und noch kleiner Hinweis, ich habe gerade, hier hat gerade jemand geklopft, es war das Zimmermädchen, also ich muss in einer Viertelstunde raus sein aus meinem Ding. Wir haben ja wieder ein Programm, das könnte ja noch 3 Stunden laufen. Ich wollte es nur sagen, falls ihr mich noch dabei haben wollt, also um 15:15 muss ich raus sein.
Ja, vielleicht kriegen wir das sogar hin. Nur eine Sache zum MSV, ich finde das ganze Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein des MSV hat man in dem Tor von Joshua Bitter gemerkt, wie der das Ding da ins Tor zimmert. Das war schon große Klasse von einem, der nicht fürs Tore schießen bekannt ist. Und du sprichst es an, wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf dieses Spiel am Sonntag, MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen live ab 19 Uhr bei Magenta Sport. Und wenn wir schon dabei sind, dann sagen wir doch gleich, wer da aufgefahren wird. 2500 Bundesligaspiele hast du angesammelt, Yannick.
Ungefähr, ja.
Das sind Otto Rehhagel ist dabei.
Otto Rehhagel, Friedhelm Funkel. Ich habe einfach nur das Telefonbuch von Thomas Wagner angezapft. Also ich habe da nicht viel zu beigetragen. Bernhard Dietz wird da sein. Ab 19 Uhr geht der Vorlauf schon los, Sonntagabend. Ich glaube, es läuft nichts parallel, kein Famefighting, kein gar nichts. Deswegen lohnt sich das Einschalten. 19.30 Uhr geht's los. Veggie ist da, Markus Höhner ist da und dann werden wir sicherlich ein geiles Derby erleben.
Und jetzt hören wir erstmal, was ein sehr, sehr lieber Kollege erlebt hat. Und zwar war er nämlich vor ein paar Wochen in Mannheim. Die Mannheimer, die am Freitag in Aue gewonnen haben. Und vor 2 Wochen, bei welchem Spiel, als er da war?
Als sie gegen Osnabrück verloren haben.
Ah, da war dieser Mann nämlich vor Ort.
Fucker-Tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker-Tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Stefan Fuckert, Spitzname der Pfau, weil er so wunderbar schön ist, unterwegs im Namen ja von uns, neulich dann eben auch in Mannheim und auch da mit dem Gespür für die wirklich wichtigen Dinge neben dem Fußballplatz. Und auch er reist gerne mit Handgepäck.
Jungs, ihr habt mir gesagt, besuch mal die gute Seele hier vom SV Waldhof, die Simone. Ja, das ist die immer Kuchen backt für die Helfer und das Ganze verkauft. Und die suche ich jetzt mal. Was macht die Simone denn aus?
Die Simone ist eine super liebe Frau, kann super gut kochen, ist sehr liebevoll.
Es ist Kult. Ich bin zwar auch nicht so lange dabei, aber man hat ja oft schon viel gehört.
Simone ist halt die Mama so von uns, was Kochen und generell betrifft.
Sie macht das Ganze mit ganz viel Herzblut.
Wie eine zweite Familie.
Deine Frau macht hier alle glücklich mit tollen Leckereien. Was haben wir heute in der Auslage?
Kuchen, mehrere Sorten, Frikadellen, Fleischkäse, Spießbraten, Bockwurst jeglicher Sorte. Gerade sie steht Freitag vorm Spieltag bis tief in die Nacht und brutzelt und backt und kocht, dass wir ab früh um 7 dann hier was zur Verpflegung haben. Ohne dieses Catering hätten wir die Anzahl an Mitarbeitern nicht, die wir brauchen für so einen Spieltag. Das ist so ein kleines Mosaiksteinchen, wo uns definitiv die Mitarbeiter immer wieder kommen.
Da ist sie. Die rennt ja weg von mir. Simone, du musst nicht wegrennen. Ich bin's, der Pfau, der Stefan vom 4:3 Podcast. Hi.
Hallo.
Du bist die gute Seele vom SV Waldhof, stimmt das?
Sagen so einige, ja. Danke fürs Kompliment, kann ich immer bloß wieder zurückgeben.
Ich habe gehört, bei dir bin ich an der Quelle, wenn es um Kuchen geht.
Ja, gerne auch den Streuselkuchen, euren 4:3 Podcast-Streusel.
Ja, jetzt will ich ja mal wissen, was ist denn hier so das Straßburger Gedeck?
Das Straßburger Gedeck ist Käsekuchen.
Nur Käsekuchen oder kommt da noch irgendwas dabei?
Käsekuchen, so ein Schnaps? Kaffee, nee, Schnaps bekommt aber
nicht. Na Quatsch, nee.
Mettbrötchen oder aber den Fleischkäse.
Der ist Mettbrötchen, Fleischkäsesemmel und dazu Käsekuchen. Jetzt mache ich mir Sorgen um den.
Nö, eigentlich nicht. Also Käsekuchen geht immer.
Simone, jetzt will ich mal wissen, wo ist denn hier das Buffet? Das muss ich mir jetzt gleich mal angucken.
Das ist leider nur für Waldhof-interne Ordner da. Und Magenta, weil die ja mit uns eigentlich schon morgens um 7 anfangen aufzubauen. Und dann dürft ihr gerne bei uns kommen und für ein kleines Geld bei uns mitessen.
Das machen wir doch sehr gerne. Simone, was gibt dir das? So leckeren Kuchen zu machen, Verpflegung zu machen. Ich meine, das ist nicht normal, das ist nicht alltäglich.
Es freut mich, anderen Leuten eine Freude zu bereiten, auch mit Speisen, die sie gerne essen. Und es ist halt auch ein gutes Miteinander. Es ist halt auch die Waldhof-Familie. Und das leben wir halt im kleinen Ordnerkosmos, interne Waldhof-Ordnerkosmos. Und wir haben einfach in Magenta mit adoptiert, ob sie wollten oder nicht.
Sie sind sozusagen das kulinarische Stiefkind hier.
Ja, aber immer wieder gern genommen.
Dann gucke ich gleich nochmal nach dem Spiel bei dir vorbei.
Es gibt heute Streuselkuchen.
Ah, schön. Hallo zusammen.
Hallo, noch ein Interview.
Na, ja, natürlich. Wir wollten uns doch mal anschauen, was die Simone immer Schönes macht hier. Das wurde uns empfohlen für den 4:3 Podcast. Auf was freut ihr euch jetzt?
Verschiedenes Essen, heiße Wäsche, Rindswäsche, Wiener Lämmel, zwischendurch Fleischkäse und alles. Das ist immer lecker.
Und du hast noch eine Frikadelle. Eine Frikadelle. Müssen wir noch teilen, oder?
Was macht ihr jetzt hier? Hier einfach so ein bisschen zusammen klönen, noch was essen?
Einen Hopfen Smoothie trinken auf jeden Fall.
Und Smoothie?
Einen Hopfen Smoothie. So ist es. Ja, und dann ein bisschen dumm Zeug schwitzen und dann gehen wir.
Perfekt, ganz toll. Dienstag Magenta Sport Podcast, hört da rein. Ja?
Okay. Alles klar, machen wir.
Und schon wieder sind wir ein bisschen schlauer geworden.
Der Pfau als Vegetarier, was es da an Fleischbergen gibt, Wahnsinn.
Obst- und Gemüseangebot überschaubar, ja, würde ich sagen.
Und Simone, Hut ab vor so viel Engagement. Am Samstag ist sie dann wieder im Einsatz, wenn der Waldhof die Münchner Löwen empfängt. Ich gucke mir das dann mal vor Ort an. Ich bin dann nämlich auch da.
Ja, das verlange ich aber auch von dir, dass du dann mal vorbeischneidest.
Vielleicht bringe ich dann was mit für die nächste Folge. So, jetzt kommen wir so langsam in ein Zeitfenster, wo Veggie auschecken muss. Aber wir brauchen ihn natürlich noch für was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen ziehen wir jetzt die Rubrik, die wir eigentlich am Ende der Folge immer spielen, jetzt mal vor an diese Stelle.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche, das wisst ihr, ist eine Frage von euch aus der Community rund um den Fußball, rund um die dritte Liga. Ihr könnt uns gerne die Frage plus Antwort schicken. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Das ist total richtig. Und die Frage der Woche von heute, die dreht sich um den Verein, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben.
Hallo liebes 4:3-Team, hier ist der Dirk aus Aachen und heute habe ich mal eine Frage für euch, bei der es sich um unsere Alemannia dreht. In der Saison 2012-2013 ist die Alemannia aus der dritten Liga abgestiegen. Meine erste Frage, welcher Spieler aus dem damaligen Kader ist auch heute noch im Kader von Alemannia Aachen? Und meine zweite Frage ist, wie viele Spieler aus dem damaligen Kader spielen auch heute noch in der dritten Liga und wie heißen sie? Also viel Spaß beim Raten, die Antwort folgt gleich.
Also, ich habe da gespielt in der Saison gegen Aachen.
Ja gut, dann kannst du.
Hab
ja,
keine Ahnung. Ich weiß nichts.
Also die erste Frage ist, glaube ich, relativ klar, das ist Sasa Strujic.
Ja, genau.
Weil der ja auch bislang Drittliga-Rekordtorschütze war. Gindorf hat jetzt, glaube ich, abgelöst, aber das ist relativ schnell
zu sehen. Darf hier keine Hilfsmittel benutzen, logischerweise, ne?
Also mir ist direkt Thiele eingefallen, dass der auch in der dritten Liga da gespielt
hat. Thiele hat da gespielt, ja. Ganz sicher.
Ich weiß, Flecken war damals im Tor.
Geil war auch, ich glaube...
Ja, der ist ja nicht mehr in der dritten Liga.
Wer noch in der dritten Liga spielt, ist die Frage.
Ich glaube, Steele übrigens war auch damals noch im Kader. Thomas Steele, der in Aachen Bundesliga gespielt hat. Das war der letzte aus dieser Bundesliga-Ära, glaube ich, ist mir noch eingefallen. Aber der spielt natürlich jetzt nicht mehr, ist auch klar.
Christopher Andersen war, glaube ich, damals noch da. Aber außer Thiele fällt mir jetzt erstmal spontan niemand ein.
Das können ja jetzt auch so wahnsinnig viele... nicht sein. Also Strujic sind wir uns sicher,
ja.
Wenn Thiele damals da gespielt hat. Dann
Thiele auf jeden Fall.
Gut, Flecken fällt raus, weil der jetzt mittlerweile ja Bundesliga spielt.
Ich glaube,
spielt.
Albert Streit ist nicht mehr aktiv.
Willi Landgraf.
Boah, das war auch eine Mannschaft, ey.
Die waren gar nicht so schlecht. Die hatten keine so schlechte Truppe.
Das heißt, die sind damals abgestiegen und haben noch das Pokalfinale gegen Fortuna Köln verloren. Das Mittelrhein-Pokalfinale.
Ja, das war ja die Saison, wo es auch... finanziell nicht so rosig aussah.
Genau.
Wo spielt denn Adjani überhaupt mittlerweile?
Gute Frage. Spielt er nicht in Sandhausen?
Ja, ich glaube auch. Wer könnte denn da noch gespielt haben?
Zumindest haben wir einen mit Thiele.
Ja, und Strujic wären ja zwei. Und Strujic halt noch bei Aachen. Also sehr viel mehr werden es auch nicht sein. Also das ist jetzt 12, 13 Jahre her.
Das müsste.
Vielleicht sind es noch zwei weitere, aber mehr sind es jetzt, glaube ich, noch nicht.
Becky, fällt dir noch einer ein?
Bleh.
Also wir machen was Strujic und Thiele und
hoffen, dass es hoffentlich noch fünf weitere sind.
Hier ist die Antwort. Von Herrn Klos kommt ja auch wirklich gar nichts. Ne? Muss man ja
Entschuldigung.
Auch,
ja.
So, die Antwort zur ersten Frage ist natürlich Sasa Strujic, der damals so wie heute im Kader von der Alemannia ist. Und insgesamt spielen aus dem damaligen Kader heute noch drei Spieler in der dritten Liga. Der erste ist Sasa Strujic, der zweite ist Timmy Thiele von Energie Cottbus und der dritte, der ist für Feinschmecker, Kevin Rauhut, der mutmaßlich dritte Torwart von Viktoria Köln. Kleiner Fun Fact am Rande, es sind auch noch zwei weitere Spieler heute im deutschen Profifußball tätig. Der erste ist Marc Flecken, der erste Torwart von Bayer Leverkusen und der zweite ist Robert Leipatz vom 1. FC Magdeburg. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Frage. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Klarer Einspruch bei Rauhut. Also inoffiziell ist er wirklich nur Torwarttrainer. Weil, er ist nur auf dem Papier dritter Torhüter.
Ja, ich kann das jetzt nicht überprüfen, ad hoc, aber wenn du das sagst.
Also wer von uns würde die jetzt widersprechen?
Ja, wollte ich gerade sagen. Da geht der Einspruch aus Aachen klar zurück. Bitte neue Frage überlegen. Ich vertraue zu 100% Yannick Partey.
Ja, aber ansonsten haben wir doch relativ viel gewusst.
Finde ich auch, ja.
Ne? Also das gilt jetzt als Bestand.
Natürlich.
Veggie, wollen wir dich dann...
Ja, ich habe 5 Minuten habe ich noch, wenn du magst. Aber
na gut, dann machen wir noch RWE. Komm.
Ach so, ja, dann lass uns doch noch mal kurz über Rot-Weiß Essen sprechen.
Ja.
Und da haben wir ja zwei Geschichten. Da müssen wir einerseits sportlich werden und die andere Geschichte, da geht es um einen Glücksbringer, das machen wir dann danach. Aber erstmal jetzt sportlich, 1-0 gewonnen am Wochenende zu Hause. Yannick und ich waren da bei dem Spiel. Und ja, sie haben Reaktion gezeigt. Ne? Also das ist das, was wir mitgenommen haben. Es war so ein typischer Uwe Koschinat-Sieg. Arbeitssieg ist vielleicht ein bisschen zu unfair, war schon ein verdienter Sieg, aber es war eine Reaktion auf dieses Pokal aus in der Vorwoche gegen Oberhausen. Und das haben sie bisher immer geschafft unter Uwe Koschinat. Wenn es irgendwie nicht gut lief, dann haben sie Reaktion gezeigt. Also das spricht dann schon dafür, dass es eine funktionierende Mannschaft ist.
Finde ich auch. Das spricht für einen gesunden Kern. Wir haben es am Ende abgetitelt mit pragmatisch. Also das, wofür Uwe Koschinat eigentlich auch schon so die ganzen Jahre steht. Und ich glaube, das nimmt man jetzt auch erstmal mit. Also es war schon super viel Druck drauf auf diesem Spiel. Das hast du gemerkt in den Gesprächen vorher. Und auch bei Uwe selber. Vor dem Spiel ist er ja auch stolziert über den Rasen. Wie eins Franz Beckenbauer. Man hat schon gemerkt, da ist ordentlich Druck drauf. Die Mannschaft hat...
Stolziert, finde ich, ist das falsche Wort. Er war schon in sich gekehrt.
Also ja, genau.
Es war jetzt kein Stolzieren mit strotzendem Selbstbewusstsein, sondern es war so ein nachdenkliches... hier ist heute viel, viel Druck drauf.
Ja, er wusste ja zum Beispiel auch gar nicht, dass es sein 250. Spiel war in der dritten Liga als Trainer. Das ist ja auch nochmal so ein Meilenstein. Und die Mannschaft hat geliefert, wenn man das so sagen kann. Also sie hat pragmatisch gespielt, sie hat sich angepasst. Das, was vielleicht Muzzicato nicht gemacht hat jetzt in Aachen. Uwe hat ganz klar Spieler gestärkt mit Arslan, mit Müsel auf der 6 bzw. auf der 8, Bazzoli auf der Bank gelassen und sie haben sich vorbereitet für das Derby nächste Woche, sagen wir so.
Obus, gute Partie gemacht, der hier in der Nähe beim BCF-Rennen groß geworden ist. Das nur als kleiner Randaspekt. Also, ne, das waren sind ja Spieler, über die wir viel gesprochen haben in den letzten Wochen.
Aber und, eins möchte ich vielleicht noch als meine letzte Wortmeldung einfließen lassen. Ich finde, dass Uwe und Rot-Weiß Essen letztes Jahr in der Rückrunde eine hervorragende Performance abgeliefert haben. Aber wie wir jetzt auch darüber sprechen, finde ich, wenn du vom Mindset reingehst, wie geht denn Rot-Weiß Essen in die Saison? Ich finde es auch in einer gewissen Art und Weise beeindruckend, wie sie auf ein Negativerlebnis meist mit einem Sieg oder so etwas antworten. Aber wir müssen uns ja trotzdem mal den Anspruch eigentlich ansehen. Mit diesem Kader haben wir gesagt, sind die eigentlich eine Top-4-Mannschaft der Liga. Und es führt im Moment gerade dazu, in Oberhausen auszuscheiden. Das tut der Fanseele weh, dass wir jetzt sagen, oh, sie liefern wieder zu Hause. Ja, sie haben geliefert, aber das ist ein 1-0 gegen Viktoria Köln. Also so diese Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt davon ausgehen, die gewinnen mal 3-4 Spiele und docken richtig oben an. Die habe ich noch nicht gesehen. Es ist eher so die Attitüde eines Mittelfeldteams, das auf ein schlechtes Ergebnis so reagiert, dass es wieder nach oben schauen darf. Deshalb glaube ich, wird dieses Spiel am Sonntagabend so unfassbar wichtig. Mit einem Sieg, glaube ich, kann RWE richtig durchstarten. Mit einer Niederlage hast du wieder die Diskussion, die du jetzt nach dem Spiel gegen Oberhausen hattest. Also ich finde, das ist eine sehr diffizile Situation, weil der Kader natürlich eigentlich schon für große Träume auch Anlass gibt.
Ja, aber punktetechnisch sind sie ja jetzt schon ein Top-4-Team. Sie sind punktgleich mit dem Dritten und du darfst jetzt auch Viktoria Köln nicht kleiner machen, als sie sind. Auch Viktoria Köln, haben wir gelernt am Samstag, hat fast schon so ein bisschen den Anspruch, auch ein Spitzenteam sein zu wollen. Die haben sich so geärgert, dass sie da verloren haben und haben gesagt, wir müssen uns jetzt mal entscheiden, was wir sein wollen und wir möchten natürlich gerne ein Top-Team sein, obwohl man ihnen das von außen ja gar nicht so aufoktroyiert, denn Viktoria Köln bleibt immer so ein bisschen das kleine gallische Dorf in der dritten Liga und dann an Essens Stelle Viktoria Köln zu null zu besiegen, sachlich, fachlich mit 1-0, finde ich, muss man schon hoch einordnen.
So, meine Einschätzung dazu, ich lasse Viktoria Köln jetzt bewusst mal aus der Gleichung, obwohl man das eigentlich nicht machen darf, weil ich bei dir bin, Tobi, die sind, zu Hause sind sie natürlich ein bisschen ekliger zu spielen, als wenn sie auswärts irgendwo hinfahren. Aber was die da in diesem Jahr auch wieder bisher leisten, auch dafür großen Respekt. Aber ich glaube, bei Rot-Weiß Essen, ich sehe es wie Veggie, die Qualität ist da. Aber es muss immer erstmal irgendwie ein Rückschlag passieren, bis sie dann eine Reaktion zeigen. Nichtsdestotrotz sind sie obendran. Ich glaube auch, dass das Spiel gegen Duisburg jetzt sehr, sehr wichtig wird. Und das noch wichtiger wird für Rot-Weiß Essen, dass sich da mal so langsam jetzt vielleicht nicht eine erste Elf, aber so die ersten 10 rauskristallisieren. Und dafür ist es wichtig, dass Jasula zurückkommt, dass er nicht noch allzu häufig gesperrt ist in dieser Saison und dass Mause einfach permanent spielt vorne in der Spitze und Vertrauen bekommt und einfach noch besser in diese Mannschaft reinwächst, weil so viele Spiele hat er mit der Mannschaft auch noch nicht gemacht. Jetzt hat am Wochenende Safi vorne wieder gespielt, der vom Tempo her unfassbar ist, aber ohne das despektierlich zu meinen, im Abschluss einfach nicht gut genug, um vorne in der Spitze mit Rot-Weiß Essen um einen Aufstiegsplatz zu spielen. Dafür braucht Rot-Weiß Essen einen fitten Yannick Mause, der perfekt in die Mannschaft integriert
ist. So, ich bin jetzt weg. Ich darf noch nicht ausmachen, weil das muss erst noch laden, oder was?
Ja, lass mal den Computer noch an und lad noch mal ein bisschen.
Alles klar. Tschüss, ich wünsche euch eine schöne Woche, großes Vergnügen und Fabi, bitte, tu mir einen Gefallen, komm häufiger vorbei. Ich liebe es mit dir. Ich gucke auch einfach mal irgendwann zu, wenn Strassi wieder da ist und höre einfach nur zu. Toll, dankeschön.
Sehr gerne, Veggie. Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns bald. Ich freue mich jetzt schon.
Ciao.
Und freue mich auf die nächste Nachricht. Ich bin
nächste Woche, ich habe dir schon eine geschrieben. Jetzt gerade im Moment. Nächste Woche bin ich übrigens wieder am Tisch. Tschüss.
Tschüss, Veggie.
Veggie ist wie Rot-Weiß Essen. Er ist einfach pragmatisch.
Ja. Okay, machen wir das bunte Thema bei Essen.
Ja, denn es gibt dann bei aller Freude über diesen Sieg gegen Viktoria Köln, gibt es ein großes Mysterium. Und zwar hat eine ganz, ganz wichtige Figur gefehlt am Samstag. Nämlich das Maskottchen von Trainer Uwe Koschinat. Der hat in der vergangenen Saison nach dem Spiel gegen Aachen war das, glaube ich, genau, als sie verloren haben.
Dieses 0-2, wo alles am Boden war.
Hat ein Fan ihm ein Stofftier geschenkt, eine Möwe. Nur die Möwe hieß es seitdem, denn diese Möwe hat wirklich Glück gebracht. Sie saß seitdem immer auf dem Stuhl auf der Trainerbank neben Uwe Koschinat.
Was vergessen, die Möwe heißt sogar Uwe.
Die Möwe heißt Uwe. Und
natürlich.
Dann kam das Spiel in Aue und dann passierte das, was Uwe mir dann am Samstag nach dem Spiel erzählt hat.
Ich weiß es eben nicht so genau. Ich habe nur eine Vermutung, dass sie in Aue auf der Ersatzbank sitzt.
Und dort vergessen wurde.
Da habe ich sie platziert in Aue und dann hat ja da dieser Platzregen eingesetzt und quasi aus dem Interview heraus bin ich damals geflüchtet. Und ich vermute mal, die hat dann gestern Waldhof Mannheim und meinem Kollegen Glück gebracht.
Und im Pokal war sie nicht dabei,
da hat es
dann nicht funktioniert. Heute hat es funktioniert, aber wir müssen natürlich jetzt für Duisburg die Möwe schnell wieder ranschaffen. Auf welchem Wege geht das am schnellsten? Ein Appell an Aue, zur Post zu gehen.
Aufruf ins Lößnitztal. Ja.
Die haben sich offenbar noch nicht gemeldet und diese Möwe noch nicht gefunden. Großes Drama. Was ist mit der Möwe Uwe los? Wo ist die Möwe?
Ja, das gilt jetzt für uns irgendwie rauszufinden.
Die kann nicht da auf der Bank sitzen. Ich kenne den Zeugwart von RWE nicht. Aber das wäre der erste Zeugwart, der irgendwas auf der Bank liegen lässt. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Zeugwart nach dem Spiel irgendwas auf der Bank liegen lässt.
Na, wenn dann dieser Platzregen war und alles fluchtartig verlassen werden
musste. Du kennst wenig Zeugwerte persönlich, ne?
Die nehmen alles mit.
Da wird nichts liegen gelassen.
Die nehmen auch Sachen mit, die sie gar nicht mitgebracht haben. Ja,
natürlich, hauptsächlich.
Ja gut, das verschärft das Rätsel ja noch umso mehr.
Ja gut, vielleicht können ja die Stadionmanager in Aue nochmal nachgucken, ob da irgendwas im Fundbüro oder so übrig geblieben ist. Ansonsten RWE wird sich, glaube ich, freuen, wenn das zurückgeschickt werden würde.
Oder es muss eine neue Möwe her.
Genau.
Aber es hat ja jetzt auch ohne Möwe geklappt gegen Köln. Vielleicht wollen sie auch keine neue Möwe. Das können wir jetzt nicht entscheiden.
Wir schauen am Sonntag auf jeden Fall mal nach, ob es eine neue Möwe gibt. Und vielleicht meldet sich jemand aus Aue.
Ja.
Und dann leiten wir das weiter an
Rot-Weiß. In Aue hat es ja jetzt auch nicht für Punkte gesorgt.
Also das
muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Jetzt wissen wir aber, dass es grundsätzlich letztes Jahr hauptsächlich an der Möwe lag, dass Rot-Weiß Essen die Klasse so souverän gehalten hat. Und auch hier nochmal der Hinweis eben auf den Sonntag. Auf
was eine Überleitung jetzt bin ich gespannt.
Ich habe sehr oft das Wort Möwe auch benutzt jetzt.
Bisschen zu oft. Ja. Aber eine Möwe an der Hafenstraße passt doch auch.
Ja.
Ja.
Und jetzt die Überleitung zum letzten Thema.
Die Überleitung wohin? Zu Hansa Rostock oder wohin? Ja, wir sprechen jetzt über Hansa Rostock. Das reicht doch als Überleitung, oder nicht?
Nee, ich bin in deine Überleitung reingefahren eben. Du hattest eine ganz tolle Überleitung.
Weil es da auch Möwen gibt.
Ja. Wahrscheinlich.
Die offensichtlichen Dinge, die machen wir hier nicht. Aber es war natürlich ein Befreiungsschlag für Hansa 3:0 gegen Wiesbaden. Nachdem wir sie ja in Duisburg gesehen hatten, Fabi, da warst du auch mit dabei, bei dem 2:2, was irgendwie schon ein kleiner Fortschritt war, aber das gegen Wiesbaden jetzt, das war so ein richtiger Brustlöser, ne? Das haben sie gebraucht und haben sich das auch verdient.
Ja, ich bin natürlich unparteiisch, habe ich mir das Spiel und dann letztendlich auch das Ergebnis angeguckt, aber ich möchte jetzt auch nicht leugnen, dass ich mich für Daniel Brinkmann und auch für für Andreas Vogelsammer echt gefreut habe, dass jetzt Gott sei Dank nach der Länderspielpause für die beiden mit Hansa Rostock so ein positives Ergebnis dann dastand. Auch wenn Vogi tatsächlich mit allen Mitteln versucht, mein Tipp, dass er Torschützenkönig wird, zu boykottieren. Also,
Elfmeter verschossen. Ja. Aber er war gar nicht so schlecht geschossen, fand ich. Er hatte schon eine Schärfe, er war nicht platziert genug.
Ja, ich widerspreche dir wirklich ungern, aber mach's in aller Deutlichkeit.
War der schlecht
halb
geschossen?
Hoch ist für einen Torwart wie Stritzel, der einfach 3,50 Meter lang ist, dann doch dankbar. Ja.
Ich wäre froh, wenn ich
so Elfmeter schießen kann. Der Mann hat von Harry Kane einen Elfmeter gehalten.
Deswegen ist es keine Schande, gegen Stritzel zu verschießen.
Er muss schon gut schießen.
Ja.
Aber dafür hat Andreas Vogelsammer ja im Landespokal davor getroffen, als sie 15:0 gewonnen haben gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen irgendein unterklassiges Team. Da hat er sich also warm geschossen. Und ja, aber es ist natürlich jetzt ein Spieler, auf dem schon auch ein paar Hoffnungen ruhen. Ne? Also wir haben das im Vorfeld immer gesagt, als er verletzt war, wenn der mal zurück ist, dann brauchen sie ihn. Und das wird er jetzt unter Beweis stellen müssen.
Man muss auch ganz kurz die Verbindung zu dir mal erklären. Du bist ja mit ihm aufgestiegen in die Bundesliga. Ihr wart ein Sturmduo oder Trio und du hast eigentlich mit so deine beste Saison mit ihm zusammen gespielt.
Das war meine absolute Prime, wie die Jugend sagt.
Wie wir hier sagen.
Das ist crazy.
Ich wollte gerade sagen Schere, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das Wort benutzt. Da muss ich mich noch schlau lesen. Vogi und ich hatten eine unfassbar erfolgreiche, sportlich erfolgreiche Zeit in Bielefeld zusammen, sind in die Bundesliga aufgestiegen, sind Zweitligameister geworden, sind privat befreundet, waren auch zusammen im Urlaub. Unsere Frauen sind befreundet. Also das ist schon ein bisschen enger das Verhältnis. Deswegen weiß ich auch, dass Vogel jemand ist, der schon auch sich einen Kopf macht, der sich, weil er sich selbst sehr in die Verantwortung nimmt, dann gerade auch mit dem Wechsel zu Hansa Rostock was bewegen möchte, da nicht einfach hingewechselt ist, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, sondern auch Bock hat, mit Mannschaft und Verein erfolgreich zu sein. Deswegen wird es für ihn jetzt wichtig sein, bald zu treffen, weil gerade mit diesem Elfmeter jetzt verschossen, noch kein Saisontor. Und
Nadiri trifft. Der Vorteil ist, dass ich spiele ja aktuell mit zwei Spitzen.
Genau, ich glaube, er weiß schon um seinen Wert für die Mannschaft, auch ohne Tore. Aber dass es wichtig ist, als Stürmer gar nicht ins Grübeln zu kommen, das brauche ich keinem erklären. Und ich weiß auch, dass Brinki große Stücke auf ihn hält und weiß auch, dass er einen enormen Wert für die Truppe hat. Von daher, ich hoffe einfach für ihn persönlich natürlich, dass er jetzt ein bisschen ins Rollen kommt. Und bin gespannt, wie die Entwicklung bei Hansa Rostock insgesamt dann jetzt in den nächsten Spielen aussieht. Weil es haben ja alle unisono gesagt, das kann jetzt nur ein Anfang sein und wir wollen jetzt mehr.
Ja, und man muss auch festhalten, nach diesem 2:2 in Duisburg vor 2 Wochen oder 3 Wochen hat man dem Druck standgehalten, oder wie wichtig diese Tore von Harenbrock auch waren. Jetzt hat man 2 Wochen Ruhe gehabt, konnte arbeiten, hat dann Brinkmann festgehalten. Ja. Man landet diesen Befreiungsschlag und jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Auswärts in Köln. Auswärtsbilanz haben wir noch und nöcher thematisiert in Rostock, noch nicht gewonnen. Aber die Mannschaft hat das Potenzial, einfach so auch durchzustarten wie die Löwen. Ne? Also man muss halt Angst haben bei diesem engen Feld, dass da von hinten richtig was angerollt kommt.
Ja, ich habe mich dann auch heute Morgen etwas intensiver mit der Tabelle beschäftigt. Und wenn man, also die Tabelle ist komisch gerade, finde ich. Also mir fällt kein besseres Wort dafür ein, weil wenn ich da Mannschaften sehe wie Rostock, Ingolstadt, 60 auf 12, 13 und 14 in umgekehrter Reihenfolge, wenn die mal 2 Spiele gewinnen, dann können die auf einmal in der Spitzengruppe mit drin sein. Dann hast du oben Mannschaften wie, also der SC Verl, auch da Wahnsinn, wie die spielen vor allem, nicht nur die Ergebnisse, sondern die Art und Weise, wie die spielen, wie sie sich auch nochmal weiterentwickelt haben. Hoffenheim 2, Stuttgart 2 auf einmal absolut im Mittelfeld, dann ganz oben über die Mannschaften haben wir schon gesprochen. Also ganz, keine Ahnung, es ist unfassbar schwer einzuschätzen für mich, welche Mannschaften jetzt vielleicht nochmal unten reinrutschen in den nächsten Wochen, welche Mannschaften oben angreifen. Ich glaube, die einzigen beiden Mannschaften, die momentan leider ein bisschen außer Konkurrenz laufen, sind halt Havelse und Schweinfurt, weil einfach nicht gut genug. Aber ansonsten ist die Tabelle schon sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall. Also für Havelse und Schweinfurt tut es mir leid, weil die Liga, glaube ich, in Summe, in der Breite viel stärker geworden ist und die bringen die Qualität nicht mit, ja, um einfach über diese eine Linie zu kommen, über Platz 17 zu kommen.
Keine Chance.
Und das tut dann schon, glaube ich, richtig weh und kann auch richtig zermürbend sein dann irgendwann jetzt im Februar oder so, wo du wirklich weißt, okay, wir schaffen es sowieso nicht und kassieren hier wirklich die nächste Klatsche. Das ist für den Kopf, glaube ich, richtig scheiße.
Ja, das wird für beide Mannschaften wird's eine harte Saison. Ja. Das ist auf jeden Fall.
Aber die Tabelle lügt immer. Heißt ein neues Buch von Christoph Biermann übrigens. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin gespannt, was drin steht. Ja, und dieser Wahnsinn in der dritten Liga, der geht am kommenden Wochenende weiter. Wir haben jetzt schon sehr viel Werbung gemacht für das, was so stattfindet. Fassen es doch mal kurz zusammen, dass es am Freitag losgeht mit dem Tipico-Topspiel Wiesbaden gegen Aachen. Fabi ist vor Ort im Stadion als unser Experte. Ich fahre am Samstag dann nach Mannheim, wenn die Löwen zu Gast sind und guck mal, was Simone da so macht. Und Sonntag eben das große Revierderby MSV gegen RWE mit Uwe Möwe und Yannick an den Turntables.
Ja,
und dem großen,
einer von vielen, also
dem großen Experten-Line-Up dann in der Sendung.
Hoffentlich kommen sie alle, ja.
Ja, und ganz zum Schluss wollen wir euch jetzt noch auf was hinweisen, was für einen guten Zweck ist, und das ist immer ein Hinweis wert. Wenn ihr an einem Trikot von Nader Jindawi interessiert seid, dann habt ihr die Chance, denn wir haben ja eins bekommen, der Pfau, Stefan Fuckert, hat ja eins abgestaubt, als er noch nicht mal in Hoffenheim war. Und dieses Trikot können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt haben.
Genau, das kann man ersteigern beim Verein Fußballfans gegen Krebs. Unser Experte Steven Ruprecht ist da ja, wie sagt man da, Schirmherr. Mhm. Und da kann man das demnächst, ich weiß nicht wann, alle Infos gibt es dazu, bei denen auf der Instagram-Seite oder auf der Homepage, kann man das Trikot ersteigern. Und ich glaube, das hat doch schon einen gewissen Wert.
Ich glaube, Nader Jindawi ist relativ beliebter Spieler.
Ja, ich bin großer Fan von Nidal, seinem Sohn, aber das ist eine andere
Geschichte. Ich folge ihm nicht.
kann ich nichts sagen. Weiß ich nicht.
Kein okay. Problem.
Also
ich
glaub, Fabi, es
wird Zeit, hier abzumoderieren.
Fabi ersteigert das Trikot offenbar nicht.
Ich versuche nochmal Schere einzuwerfen. Vielleicht passt es ja jetzt, weiß ich nicht.
Tschüss. Aber genau, geht mal auf die Seite. Es gibt da auch mal ganz viele andere tolle Sachen und es ist, wie gesagt, für einen ganz, ganz guten Zweck. Und wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Haben jetzt auch lang genug gequatscht, glaube ich, und entlassen euch in die Woche. Freuen uns auf das kommende Wochenende.
Ach, Susi hat sich leider nicht mehr gemeldet, aber ich habe die Nachricht bekommen.
Ach stimmt,
wir schaffen es leider nicht.
Ist mir auch aufgefallen, dass er sich nicht gemeldet hat. Ja. Vielen Dank an Fabi Klos, es ist immer toll, wenn du...
Bin sehr, sehr gerne hier, wirklich.
Wenn du vorbeiguckst, Yannick, auch dir vielen Dank.
Ich gucke hier auch immer gern vorbei, ja.
Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?